Ich legte meiner Nachbarin noch ein Stückchen Kapaun auf den Teller. Sie dankte und sagte, es ist zu ungeschickt, dass er immer so spät kommt. Ich nickte ihr beifällig zu und versicherte ihr, dass ich gleichfalls einen gut gebratenen Kapaunen dem besten Fische vorzöge. Da sah sie mich verwundert an und brach in ein silberhelles Lachen aus. Das ist köstlich, das ist reizend, dieses Missverständnis. Ich meinte ihn und Sie denken an gebratene Hühner. Das muss ich Peter Paul erzählen. Verzeihung, gnädiges Fräulein, ich wusste nicht, dass Sie verlobt sind. Verlobt? Ich spreche doch von Peter Paul. Diesmal klang es vorwurfsvoll. Und als ich ihr treuherzig versicherte, dass ich niemanden dieses Namens kenne, rückte sie von mir weg. Sie sprach leise einige Worte mit dem Herrn zu ihrer Rechten. Nach kurzer Zeit entstand ringsherum ein Tuscheln und Flüstern. Man hörte auf zu essen. Und als ich mir eben noch ein Stückchen Geflügel ausbitten wollte, sah ich, dass die Augen aller Anwesenden auf mich gerichtet waren. Ich fuhr mit der Hand nach der Krawatte, sie saß auf dem rechten Flecke, auch sonst war nichts in Unordnung. Vielleicht habe ich den Salat mit dem Messer in den Mund geschoben und ich werde mich etwas mehr zusammennehmen. Ja, dachte ich und nahm mir mit möglichster Unbefangenheit einen fetten Schlegel von der Platte. Ich sollte ihn nicht mit Ruhe verzehren. Es quälte mich, dass so viele Lorgons und Zwicker durchbohrend auf mich gerichtet waren. Ich wurde unsicher und stach mit der Gabel daneben. Das Bratenstück wurde förmlich lebendig. Ich jagte es auf dem ganzen Teller herum und als ich es endlich zu fassen kriegte, rutschte ich mit dem Messer so heftig ab, dass die Soße in die Höhe meiner Nachbarin auf das Kleid spritzte. Ich entschuldigte mich und begann den Kampf von neuem. Diesmal gedachte ich, es besser zu machen und spießte in verhaltener Wut den widerspenstigen Schlegel fest auf das Porzellan. Eben hatte ich ihn und schnitt mit einer energischen Bewegung tief in das Fleisch, als mein Vis-à-vis, ein blonder Herr mit melancholischen Gesichtszügen, das allgemeine Schweigen unterbrach und mit vibrierender Bassstimme fragte, »Sie kennen also Peter Paul nicht?« Ich verspürte einen elektrischen Schlag in der linken Hand und fuhr mit dem durchbohrten Kabaunen kicksend über den Teller hinaus. Und da lag er jetzt auf dem weißen Tischtuche und ich sah, dass er für mich verloren war. Zornig wollte ich dem unangenehmen Fragesteller erklären, dass ich auf alle Peter Pauls der Welt pfeife, als die Tafelrunde in große Bewegung geriet. Alle erhoben sich von den Stühlen und mehrere Damen eilten auf die Türe zu, in deren Rahmen ein mittelgroßer, fetter Herr erschien. Man nahm ihm Hut und Überzieher ab. Nach geraumer Zeit löste sich der Kreis, welcher sich um ihn gebildet hatte, und er schritt an seiner Seite unserer Gastgeberin auf seinen Platz zu. Ich sah, wie alle Anwesenden heftig bemüht waren, durch Kopfnicken und Verbeugungen dem Neuangekommenen sich bemerklich zu machen, und ich sah, wie sich die Gesichter derer verklärten, welche einen vertraulichen Gegengruß erhielten. Ich wurde in meinen Betrachtungen plötzlich gestört. Ein Herr hatte sich hinter mich geschlichen und flüsterte mir erregt ins Ohr, »Blamieren Sie sich nicht länger, das ist Peter Paul. Huber!« Dabei zog er die Brauen in die Höhe und verdrehte die Augen so, dass man nur mehr das Weiße sah. Ich begriff, dass ich wohl oder übel verstanden haben musste und ließ über meine Züge ein Lächeln der Erhellung gleiten. Ach, pardon, natürlich, wie kann man nur, pardon. Und dann setzte ich mich und nahm mir vor, an diesem Abende den Mund nur mehr zum Essen aufzutun. Die Verwirklichung dieses Vorsatzes wurde mir sehr leicht, da die Aufmerksamkeit der sämtlichen Tischgäste auf Peter Paul gerichtet war. Er hatte den dicken Kopf auf die linke Hand gestützt und blickte träumerisch über die Tafel hinweg. Der Diener, welcher mit der Platte hinter ihm stand, hob bald das eine Bein, bald das andere in die Höhe und verzog sein Gesicht zu einer schmerzlichen Grimasse, da er sich die Finger zu verbrennen im Begriffe war. Endlich schreckte Peter Paul auf, sah den Servierkellner geistesabwesend an und nahm sich ein Stück Wildpastete. Während des Tranchierens legte er plötzlich Messer und Gabel zur Seite, unterschlug die Arme wie Napoleon in der Madame Sans-Gêne und sagte: Der Stolz des Weibes ist die Demut vor dem Schicksal. Und dann aß er weiter. Die Wirkung des Satzes war eine großartige. Haben Sie gehört, der Stolz des Weib, der Stolz des Weib, es ist kolossal. Welche Tiefe und welche Einfachheit. Die Herren sahen nachdenklich auf das Tischtuch und wiegten im tiefen Sinnen die Häupter. Die Damen wetteiferten, um die Augen des Bekannten aufleuchten zu bekommen. Die Hausfrau sah triumphierend im Kreise herum und eine bejahrte Matrone ließ sich von ihrem Nachbar den Satz durch das Hörrohr sagen. Und dann schüttelte auch sie begeistert den Kopf und öffnete den zahnlosen Mund. Das ist entzückend. Die Demut des Weibes, ja, ja, ist das Schicksal des Stolzes, ist wundervoll, ganz wundervoll, ganz wundervoll. Peter Paul aß inzwischen zwei Pasteten und dann noch eine. Als er mit der dritten fertig war, versank er wieder in Nachdenken. Ich hoffte, dass er beim nächsten Gange wieder etwas sagen werde, da ich mir bei der allgemeinen Aufregung öfter servieren lassen konnte. Meine Erwartung wurde nicht getäuscht. Als er sah, dass die Gesellschaft sich hinreichend gesammelt hatte, um einen neuen Stoß zu erleiden, strich er seine Haare in die Stirne und indem er die Hausfrau durchbohrend anblickte, sagte er langsam, jedes Wort betonend, die Renaissance ist die Patina der Antike. Diesmal waren die Folgen besorgniserregend. Herren und Damen drehten sich auf ihren Sitzen herum, sahen sich minutenlang in starr geöffneten Augen an, dann brach es los. Also das ist, das ist fabelhaft, das ist, ach Gott, das ist eben Peter Paul. Der Gefeierte nahm sich drei Filetstücke heraus, ich beobachtete ihn ganz genau und nahm mir vor, ihn um einiges zu schlagen. Ich tat dies auch und war schon lange fertig, als die Matrone noch immer sich durch das Hörrohr den Ausspruch trompeten ließ. Sie konnte nicht damit zurechtkommen und sagte endlich verdrießlich: Aber das verstehe ich ja nicht. Zum Glück für sie erhob sich in diesem Augenblicke Peter Paul und eröffnete den schmerzlich überraschten Gästen, dass er noch eine Wohltätigkeitsvorstellung besuchen müsste. Und als die ganze Schar seiner Verehrer sich um ihn zum Abschied drängte, ließ er sich erweichen und sagte noch: Eine Wohltätigkeitsvorstellung ist gut, wenn die Wohltätigkeit keine Vorstellung und die Vorstellung eine Wohltätigkeit ist. Nun konnte er gehen. So lernte ich den berühmten Schriftsteller Peter Paul Huber kennen.